Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und Mighty Matze, Matthias Botthoff.
Ja, hallo, da sind wir wieder. Folge 101. Oh Mann, ich bin ja richtig stolz drauf. Nachdem wir unsere 100. Folge gefeiert haben, sind wir jetzt bei der 101. Folge. Und ja, ich freue mich drauf, wieder mit dir quatschen zu dürfen. Und freue mich natürlich auch darüber, dass auch wieder viele uns zuhören und auch auf Instagram geschrieben haben. Wir erzählen das ja immer zum Schluss. Diesmal gleich am Anfang. Also vielen Dank für das positive Feedback und ja, macht ruhig weiter so. Schreibt uns gerne auf Instagram an. Ich versuche da auch immer zu antworten. Ist mir eine Freude und macht einen Riesenspaß, genauso wie der Podcast, immer wieder mit dir zu reden, Carsten.
Ja, danke. Ich danke dir natürlich auch. Das ist ja unser gemeinsames Projekt und ich freue mich auf die nächsten 100 Folgen, wa?
Ja, geben wir mal Vollgas.
Hoffentlich dann wieder ein McGregor-Fight bei Episode 200.
Ich bin gespannt.
Wahrscheinlich wird Episode 150 sein Rücktritt und Episode 200 dann sein nächster Kampf. Also ich denke, ja, ich bin zuversichtlich.
Wir sind gut dabei. Wobei jetzt die Woche war es ja relativ still um Conor McGregor, ne?
Ah, Totenstille. Also einen Artikel gab es tatsächlich von einer deutschen Zeitung. Die hat getitelt, McGregor hat jetzt einen neuen Job und das war ein Instagram-Post, wir haben mit so einem Spielzeugbagger da. Ja, die haben gesagt, er ist jetzt Baggerfahrer nach der Niederlage.
Ja, aber es waren mehr so die anderen, die sich bemerkbar gemacht haben. Ne? Normalerweise ist man das ja von Conor McGregor gewöhnt, aber diesmal war es mehr so Gaethje, Poirier und ich glaube, Ferguson hat, glaube ich, auch was gesagt.
Hm? Ja, Ferguson sagt immer was.
Der sagt immer was. Und was ich gerade heute gesehen habe, auf deinem YouTube-Kanal. GSP und Khabib ist wieder mal im Gespräch.
Genau, die UFC arbeitet dran.
Wobei ich da sagen muss, wer das Video von dir noch nicht gesehen hat, kannst du dich gerne noch machen. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Aber ich glaube, wir sind da wieder mal einer Meinung, oder? Wir halten es beide nicht für so eine super Idee.
Dass nee, die muss nicht sein.
Ich denke auch, es ist ein Fehler von GSP. Also der schlimmste Fehler für mich wäre, wenn er mit dem Gewicht runtergeht und versucht, in eine Gewichtsklasse zu kommen, in der er noch nie gekämpft hat. Weil schaut man sich in der Vergangenheit einen GSP an, wie der da aussah, was der für eine Form hatte. Ey, der war doch immer top austrainiert. Relativ wenig Körperfett, Sixpack, muskulös. Nehmen wir mal an, der hat diese Form. Dann ist er ja weit immer noch über 155 Pfund. Das heißt, er müsste noch weiter runter mit dem Gewicht. Das heißt, entweder A, er muss Muskeln verlieren oder B, er muss beim Weight Cut so viel Wasser aus dem Körper rausholen, dass er wirklich sehr, sehr stark dehydriert ist und muss dann wieder das Wasser schnell auffüllen. Und das führt unweigerlich zu einer verminderten Leistungsfähigkeit, sodass der einfach nicht fähig sein wird, einen 5-Runden-Kampf gegen einen Khabib zu schaffen. Das raubt einem alles zu viel Energie. Das heißt, es wäre für mich schon der erste große Fehler. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass er einfach über seine Prime drüber hinweg ist mit seinen 40 Jahren und Khabib einfach vom Alter und von seiner Leistungsfähigkeit da mittendrin steckt, dann kann das eigentlich alles nur in die Hose gehen.
Absolut, sehe ich genauso. Vor allem auch denke ich an das Drumherum mit dem Gürtel und so weiter. Warum gibt man das Zepter nicht weiter an jemanden, der dann noch vorhat zu verteidigen? Poirier, Oliveira, wer auch immer. Wir können uns bei allen Kämpfern sicher sein, dass sie ihren Gürtel verteidigen werden. Aber wir können uns auch sicher sein, Khabib gegen GSP, der Sieger wird zurücktreten. Der Sieger wird nicht mehr seinen Gürtel verteidigen. Man sollte doch lieber den Gürtel dann weitergeben an den nächsten Champion einfach. Und lieber, was ich mir vorstellen kann, wäre tatsächlich, die Idee kam mir heute, warum macht die UFC nicht einfach so ein Legacy-Gürtel für diese Geschichte bei 165 Pfund? Sowas wie der BMF-Belt, das war ja auch quasi ein Titelkampf, wenn man es so nennen mag, ne?
Ja, ja.
Aber nicht um den richtigen Championship, weil wir haben im Lightweight genug Kämpfer. Wir haben genug Kämpfer im Lightweight mit Champion-Potenzial.
Also ja, super spannend.
Ja, absolut, absolut. Wie viele sind denn da im Gespräch? Chandler, Gaethje, Oliveira, Ferguson vielleicht sogar, Conor McGregor vielleicht sogar. Also wir haben wirklich genug, Poirier auch noch. Dann bucht doch GSP gegen Khabib Vanchon in einer anderen Gewichtsklasse mit einem Gürtel, mit viel Tamtam. aber eben kein Championship-Gürtel, sondern sowas wie der BMF. Vielleicht so ein Gold-Belt oder so ein Legacy-Gürtel. Irgendwie, die UFC ist da kreativ genug. Das wäre doch eigentlich was ganz Cooles.
Und vor allem eine Gewichtsklasse, die für GSP realistisch wäre.
Ja, ich sehe da 165 Pfund am realistischsten für beide. Khabib will eigentlich nicht hoch ins Welterweight und GSP will nicht so weit runter ins Lightweight und man weiß ja auch gar nicht, ob GSP diesen Weightcut schafft. 165 Pfund wäre quasi ein guter Wert zwischen Welterweight und Lightweight. Dana White hat aber gesagt, solange er in der UFC ist, wird es keine 165 Pfund Gewichtsklasse geben. Super Lightweight ist das.
Ja, er hat auch gesagt, solange er in der UFC ist, wird es keine Frauenkämpfe geben.
Ja, das stimmt. Dana White, viele wissen das nicht, der UFC-Boss hat mal gesagt, Frauen werden niemals in der UFC kämpfen.
Ja.
Kurze Zeit später, die große Kampfsportsensation, Ronda Rousey. Aber ja, so sind wir nun mal bei der UFC. So, das würde ich für realistisch halten, wenn man sowas bucht. Aber kein Titelfight im Lightweight, das will ich nicht sehen.
Ja, vor allem, wo wir so ein stark besetztes Leichtgewicht haben, das ist, wie gesagt, wäre eine Sackgasse sportlich gesehen.
Absolut.
Und ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass Khabib gewinnt.
Ja, ich meine, guck mal, sind wir mal ehrlich. Ich weiß, GSP, Goat und hast du nicht gesehen, aber GSP hat seit 2013 drei Kämpfe. Zweimal 2013 und diesen einen letzten Fight, den er ja eigentlich verloren hat. Ich meine, gegen Johnny Hendricks war das. Und dann halt das Comeback gegen Bisping. Das heißt, GSP war 4 Jahre inaktiv, kam zurück, ist jetzt wieder 4 Jahre inaktiv und will zurückkommen. Ich finde das auch nicht in Ordnung, wenn man darüber nachdenkt, dass er einfach so dann wieder einen Titelkampf bekommen sollte. Ne? Also, dass er sagt, er ist 4 Jahre weg, Titelkampf im Mittelgewicht damals gegen Bisping, hat er gewonnen, zurückgetreten mit dem Gürtel, kommt jetzt 4 Jahre später und soll nochmal einen Titelkampf bekommen in einer anderen Gewichtsklasse? Ich weiß ja nicht. Was man aber auch dazu sagen muss, sollte GSP gewinnen, dann wäre er der allererste, der in 3 verschiedenen Gewichtsklassen der UFC-Champion war. Das muss man auch dazu sagen. Das ist natürlich eine Sache, sollte er gewinnen, dann gibt es gar keine Diskussion mehr um den Greatest of All Time. Er wäre auch der Einzige, der das dann hält, diesen Rekord.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das schon eine Sache ist, die ihn interessiert, weil dann hätte er natürlich seinen Namen zementiert. Plus natürlich die Kohle, da wird auch gut Geld bei rumkommen, wenn er den Kampf macht.
Deshalb war ich auch immer so ein großer Fan von McGregor gegen GSP im Super Lightweight. Also 165 Pfund, McGregor gegen George St. Pierre, habe ich immer gedacht, boah, da könnte die UFC das bestverkaufte Event aller Zeiten auf die Beine stellen. Ja, weil
da würde ich sofort jede Wette eingehen.
Ja, weil bei beiden wäre dann dieser Rekord quasi da. Egal, wer von beiden gewinnt, einer von beiden wäre zum ersten Mal in der gesamten Unternehmensgeschichte in 3 Gewichtsklassen Champion gewesen. Sowohl Conor als auch GSP.
Mhm. Ja, definitiv. Das wäre ein interessantes Ding. Ja. Das ist, wobei, ich bin ganz ehrlich zu dir, wenn ich mich an den Bisping-Kampf erinnere, Michael Bisping sah nicht schlecht aus gegen GSP.
Der hat auch seine Treffer landen können, auf jeden Fall.
Ja, ne, das sah nicht so die ganze Zeit aus, als würde GSP das Ding nach Hause fahren. Und ich meine, es wäre dann am Ende durch Submission gewesen. Aber dass das jetzt ein eindeutiges Ding war die ganze Zeit, fand ich nicht. Und Bisping war da eigentlich schon auf dem absteigenden Ast und hat mit einem Auge gekämpft. Also, wow. Ihr könnt ja mal ein Auge zumachen und könnt mal dann Auto fahren oder mal Tischtennis spielen.
Ja, bitte nicht Auto fahren. Bitte nicht Auto fahren. Tischtennis spielen, ja, aber
ja, bitte. Nur mal einparken auf dem Hof. Ja. Tischtennis spielen oder auch einfach mal boxen mit dem Kumpel.
Oh, wow. Also
Auge. Huh, holla die Waldfee. Ja, das, wenn man jetzt geboren wurde mit einem Auge, okay, dann hat das Gehirn sich natürlich über die Jahre daran gewöhnt. Aber wenn dir irgendwann ein Auge genommen wird und dann musst du erst umtrainieren, dein Gehirn, das halte ich für relativ schwierig.
Ich erinnere mich gerade an eine Frage, die mir jemand bei Instagram gestellt hat, weil du das sagst mit einem Auge, ne?
Mhm.
Das kommt jetzt komplett zufällig, aber das fällt mir gerade ein. Wie kämpfen eigentlich Kämpfer, die eine Brille tragen müssen?
Ja, Ja, entweder ohne Brille oder gegebenenfalls mit Kontaktlinsen.
Boah, aber...
Das hängt von der Stärke des Sehfehlers ab. Ne? Ja. Für eine gewisse kurze Zeit kann das Auge oder der Augenmuskel so stark das wahrscheinlich kompensieren, also mit dem angestrengten Gucken. Und wahrscheinlich brauchst du eh nicht die hundertprozentige Schärfe, wenn du da in der Action bist. Aber im Detail kann ich es dir auch nicht beantworten. Man müsste halt mal jemanden fragen, der halt wirklich einen starken Sehfehler hat und dann kämpft, wie er das halt macht. Ne?
Ich habe mir diese Frage dann auch gestellt und ich dachte mir, Kontaktlinsen ist ja eigentlich schwierig, weil so viel Druck wieder dann draufkommt und so weiter.
Ja, aber eine andere Möglichkeit hast du ja nicht.
Ja. Falls jemand von euch Kampfsportler ist und eine Brille trägt, schreibt uns das mal. Das interessiert mich brennend.
Müsste natürlich schon ein gravierender Sehfehler sein.
Ja, also schon so, dass...
Kann euch das Auge gerade in jungen Jahren kompensieren, ne? Aber wenn du einen starken Sehfehler hast, dann ja, schon ein Problem.
Ja, also ich denke, wir sind uns beide einig. Khabib gegen GSP nicht um einen vollwertigen Gürtel, ne?
Nee, definitiv nicht.
Hast du gesehen, dass
Entschuldigung, wollte dir nicht ins Wort fallen.
Nee, alles gut, sag.
Nee, sag du. Du hattest gerade verzungen.
Ja, ich wollte mal dieses Chandler gegen Oliveira-Thema ansprechen. Hast du es mitbekommen?
Nee, erzähl's mir.
Die UFC, wir haben ja in 2 Wochen knapp, also jetzt Samstag in 2 Wochen, haben wir Kamaru Usman gegen Gilbert Burns.
Ja, wo der Usman seinen Titel verliert, ne?
Ja, in deinen Augen, ja.
In meinen Augen, richtig.
In meinen Augen würde er seinen Titel verlieren, sollte Burns ausfallen und Covington auf Short Notice einspringen. Aber das ist ein anderes Thema. Und die UFC hat jetzt nach einem Co-Main-Event gesucht und hat tatsächlich Charles Oliveira und Michael Chandler den Kampf angeboten im Co-Main-Event. Kein Titelkampf, ganz normaler 3-Runden-Fight im Co-Main. Michael Chandler hat angenommen und Charles Oliveira hat abgelehnt.
Ja,
er will einen Titelfight.
Ja, Oliveira hat gesagt, er will Chandler nicht kämpfen, aber ich wusste nicht, dass es schon in so kurzer Zeit ist.
Ja, also Short Notice auf jeden Fall.
Ist, glaube ich, der richtige Move von Charles Oliveira.
Wir hatten es oft, ne, über so Kämpfe, die man eigentlich nicht annehmen müsste, die man dann annimmt, dieses Risiko eingeht und dann, ja.
Weil Chandler ist voll im Saft, der hat gerade gekämpft, der ist topfit.
Ja, und hat ein volles Trainingscamp hinter sich. Und
wir wissen nicht, wie Oliveira jetzt trainiert ist, ne?
Ja, das stimmt. Weil klar, viel Schaden erlitten hat Chandler nicht bei seinem First-Round-Knockout.
Was? Hat er überhaupt einen Schlag abgekriegt?
Leg Kicks, so 3-4.
Und ja, die hat er vielleicht schnell verdaut.
Ja, und er musste Dan Hooker viel hinterherrennen. Also,
das du meinst, das müde noch.
Ja, genau.
Ja, das ist halt die erste Sache. Und die zweite Sache ist, Charles Oliveira, was will er gewinnen damit? Weil alle, oder nicht alle, aber viele wissen doch jetzt oder fordern jetzt einen Titelkampf mit ihm.
Ja, das stimmt.
Ich zum Beispiel.
Ja.
Für mich wäre der nächste Kampf eigentlich schon ein Titelkampf für Charles Oliveira, zum Beispiel gegen Justin Poirier.
Justin Gaethje oder Dustin Poirier? Ich bin verwirrt, wenn du Justin Poirier sagst.
Nein.
Ja. Da wusste ich gerade nicht.
Geil, das war ein Brüller jetzt, oder?
Ja, genau.
Geil. Ja, das war jetzt ein super Versprecher. Dustin Poirier natürlich.
Ja.
Nicht gegen Gaethje. Gegen Poirier.
Das wäre auch ein sehr geiler Fight. Oliveira selber sagt ja auch, das ist the fight to make.
Genau. Für mich auch.
Und Gaethje dann gegen Conor?
Gaethje gegen Conor oder...
Ein Rematch gegen Tony.
Wäre auch, müsste man eigentlich einem Tony gönnen, ne? Aber der hat jetzt Pech mit 2 Niederlagen, ist jetzt in der Situation, dass er, glaube ich, nehmen muss, was kommt. Wobei ich mir dann denke, Conor eine Niederlage, Tony eine Niederlage, vielleicht packen sie auch die irgendwann zusammen.
Ja, ich habe
gegen Chandler.
Ich habe Angst, dass Tony so diese Junior Dos Santos-Behandlung bekommt. Das heißt, dass man Tony gegen so einen jungen, frischen Newcomer antreten lässt.
Das wäre schlecht, da kann man immer nur verlieren.
Ja, dass man sagt, hey, wir lassen dich kämpfen. Ja, das ist wie ein Masvidal gegen Darren Till damals. Masvidal sollte ja auch eigentlich Kanonenfutter für Till werden. Mhm. Aber Masvidal hat dann Darren Till ausgenockt.
Ja, dumm gelacht.
Aber das ist so, das ist bei Junior Dos Santos ja genauso und bei diesen alten Legenden, bei Cain Velasquez, das ist ganz oft so, dass alte, große Namen gegen junge Kämpfer kämpfen und die alten Leute bringen dann die Zuschauer und die jungen Kämpfer bringen dann das Spektakel. Adesanya gegen Anderson Silva, bestes Beispiel.
Ne? Ja, ja. Du, was mich aber noch interessieren würde, ein Sachverhalt, den ich jetzt nur am Rande mitbekommen habe, einer von den Asaitar-Brüdern wurde positiv getestet und gesperrt.
Ja, ich hab mich da mal eingelesen. Das ist so eine rückwirkende Sperre, weil er beweisen konnte, dass er das als Medizin nutzen musste und verschrieben bekommen hat. Ich kann dir mal kurz den Stoff sagen. Also den Wirkstoff. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass das auch ein bisschen was mit Doping zu tun haben könnte, dieser Wirkstoff. Tamoxifen.
Tamoxifen. Okay, ist das jetzt der Asaitar, der in der UFC kämpft? Nee, ne?
Ja, doch.
Doch, der ist das.
Ja, das ist der Bruder von Osman Asaitar. Beide waren in der UFC.
Beide waren, weil das sind ja mehrere Brüder, ne?
Genau, genau. Und
Krasse Familie.
Von der USADA wurde er da gesperrt, weil er, er konnte, die Sache ist die, ne, hast du einen positiven Dopingfall, kriegst du eigentlich eine richtig lange Sperre. Ne? Dann bist du eigentlich so am Arsch, so wie ein TJ Dillashaw. Er konnte aber nachweisen, er konnte quasi seine Unschuld nachweisen, so im Endeffekt. Und deshalb hat er nur so einen Denkzettel bekommen von der USADA quasi.
Okay, jetzt, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern für die Insider oder für die Zuhörer so ein bisschen Insider-Informationen mal zum Besten geben. Vielleicht gefällt euch das ja. Also, bei Tamoxifen handelt es sich um ein Medikament, was du in jeder Apotheke kaufen kannst. Tamoxifen ist kein Mittel, mit dem du deine Leistung steigern kannst. Also wenn der Carsten oder ich jetzt Tamoxifen nehmen würden, dann würde das unsere Leistung in keiner Art und Weise verändern. Das ist schon mal das eine. Das andere ist, was treibt jetzt jemanden dazu, solch ein Medikament zu nehmen wie Tamoxifen, was eigentlich in der Krebstherapie bei Frauen angewendet wird? Wenn Frauen Brustkrebs haben, dann zum Beispiel kommt Tamoxifen zum Einsatz. Warum nimmt jetzt also ein Mann, ein MMA-Fighter, Tamoxifen? Ich kann euch sagen, dass es in der Bodybuilding-Branche ein sehr gebräuchliches Mittel ist. Das Mittel wird allerdings nicht zur Leistungssteigerung eingesetzt, sondern es wird genutzt nach einem Steroidzyklus, also wenn ich leistungssteigernde Medikamente genommen habe, um dann meinen Körper auf schnellere Weise wieder in einen Normalzustand zu bringen, wobei die Wirkung von Tamoxifen da relativ gering ist, aber es wird halt dann genutzt nach der Einnahme von Steroiden. Und der zweite Punkt ist, wo Tamoxifen angewendet wird. Und da erinnern wir uns bitte kurz an Israel Adesanya. Es gibt eine Nebenwirkung von Steroiden oder auch in der Pubertät, die man bekommen kann. Das nennt sich Gynägomastie. Das heißt, ein männlicher Sportler entwickelt eine weibliche Brust. Und das ist halt dann diese Gynägomastie oder im Bodybuilding-Jargon sagt man auch Bitch-Tits. Hört sich blöd an, ist aber der Name dafür. Und um dieser Gynägomastie entgegenzuwirken, da kommt dann im Bodybuilding-Sport oder auch im Kampfsport oder überall da, wo gedopt wird, Tamoxifen zum Einsatz. Denn Tamoxifen blockiert die Rezeptoren in der Brust, die dazu führen, dass dieser weibliche Brustwachstum beginnt oder startet. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Tamoxifen nehme, sind die Rezeptoren blockiert und diese weibliche Brust kann nicht mehr wachsen. Da kommt Tamoxifen zum Einsatz. Also so sieht das Ganze aus. Das heißt, wir müssen jetzt letztendlich davon ausgehen, dass wenn jemand das nimmt, wie ein Asaitar, ja gut, macht euch selber ein Bild darüber, warum er das zum Einsatz gebracht hat. In der Pubertät ist er nicht. Also warum nimmt so jemand dann Tamoxifen? Habe ich es dir verständlich erklärt?
Ja, mega spannend auch, weil das ist Fachwissen. Ich glaube, ich saß gerade wirklich sehr gespannt da und habe sehr gespannt zugehört. Wirklich spannend. Ja, vor allem auch gefühlt viel besser erklärt und da steckt auch viel mehr Wissen dahinter als bei irgendeinem typischen MMA-Artikel im Endeffekt.
Ja gut, die können das jetzt natürlich nicht wissen. Ich habe jetzt wie aus dem Nähkästchen geplaudert, aber im Bodybuilding-Sport oder im Doping-Sport ist Tamoxifen halt sehr bekannt, weil es halt, wie gesagt, nach dem Absetzen der Steroide genutzt wird. Oder, wie gesagt, das ist der zweite Punkt, wo es zum Einsatz kommt, bei Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkung ist halt diese Gynäkomastie, das Wachsen einer weiblichen Brust. Und wenn man das frühzeitig erkennt, dann kann man mit diesem Tamoxifen dagegen steuern.
Spannend. Ja, mal schauen. Also, ja, die USADA hat ihm auf jeden Fall geglaubt und hat gesagt, okay, das war nichts Vorsätzliches. Das war halt,
Hat er wahrscheinlich einen sehr guten Arzt gehabt. Ja. Und wie gesagt, Amoxifen ist jetzt kein Wirkstoff, den du zwingend auf dem Schwarzmarkt irgendwo kaufen musst. Das kriegst du in jeder Apotheke. Natürlich rezeptpflichtig, keine Frage. Aber das bekommst du halt da. Da muss ich nicht zu irgendeinem Underground-Dealer so in Nacht- und Nebel-Aktionen aus irgendeinem Mantel was kaufen. Nein, das ist ein ganz normales Medikament. Das ist in jeder Apotheke verfügbar. Aber an der Stelle nochmal der Hinweis, Leute, wenn ihr jetzt meint, ihr hättet hier irgendwelche Doping-Informationen, das Mittel nutzt euch nichts. Also, ne, es sei denn, ihr hättet jetzt eine Gynäkomastie so durch die Pubertät oder weil ihr halt schon Medikamente missbraucht habt. Aber ansonsten jetzt, das macht euch nicht schneller, nicht stärker, das macht nichts.
Ja. Mal schauen, wie es da weitergeht. Gut. Wir haben kommendes Wochenende ein UFC-Event übrigens. Ich freue mich auf das Main-Event.
Ja, ich, natürlich, ich bin ja ein...
Du als Kickbox-Fan, natürlich, du als Kickboxer Dream. Selber.
Ich kenne den ja noch aus K1-Zeiten. Ich bin da einfach ein totaler Fan, wobei ich in den letzten Jahren so ein bisschen Mitleid mit ihm hatte, weil er hat nicht mehr so an die alte Form von früher anknüpfen können. Und jetzt schlagen wir wieder eine Brücke zu dem Tamoxifen, was wir eben hatten. Alistair Overeem hatte halt damals auch mal ein Dopingvergehen, wurde dann gesperrt für einen längeren Zeitraum. Und mein persönlicher Eindruck war, nach dieser Sperre, danach ist er nie wieder auf den Level gekommen, wie er vor der Sperre war. Liegt jetzt an euch, sich dann ein eigenes Bild drüber zu machen, warum das vielleicht so sein könnte.
Ich finde aber nicht so dramatisch wie andere Kämpfer. Kämpfer haben ihre Karriere beendet, weil es die USADA plötzlich gab.
Das stimmt, ja.
Oder sind einfach, ne, da gibt es Kämpfer, da siehst du ganz genau in ihrem Rekord, vor der USADA alles grün, nach der USADA alles rot.
Ja.
Ohne Scheiß.
Wobei man jetzt mir auch den Vorwurf machen könnte, ey, Moment mal, der ist halt danach auch einfach älter gewesen. Ich meine, wenn ich die Jahre vergehen, der ist halt jetzt auch nicht mehr so frisch wie früher. Und wenn man sich seine Historie anschaut, wie lange der schon dabei ist, Leute, zieht euch warm an. Der ist seit über 20 Jahren, ist der im MMA-Zirkus und er hat die richtig, richtig harten Dinger bei der Pride mitgemacht. Der hat bei Strikeforce, der hat die K1-Turniere mitgemacht, der hat bei Dream gekämpft, also der hat ja alles schon gekämpft, also eine absolute Legende und ich finde den Typ einfach geil. Ich habe mir auch früher seine Dokumentationen angeschaut, ein außerordentlicher Kampfsportler, der alles und jeden schon gekämpft hat und auch der kommt irgendwann in die Jahre, ins Alter und vielleicht hat es auch einfach am Alter gelegen, dass er zwischendurch nicht mehr so die Top-Leistungen abrufen konnte.
Er hat aber zuletzt gut gekämpft. Er hat 4 aus seinen letzten 5 gewonnen. Und die eine Niederlage, das war der Fight gegen Rosenstruck. Dieser unglückliche Lippenspalter-K.O. in den letzten 4 Sekunden.
Da hast du vollkommen recht. Eigentlich hat er den Kampf ja wirklich dominiert. Und jeder in den letzten 3-4 Sekunden K.O. Und auch die anderen Niederlagen. Ich meine, gegen Stipe darf man verlieren. Gegen Francis Ngannou, ich bitte dich. Das war ein böser K.O., aber das kann dir halt passieren. Ich meine, wenn Ngannou einmal trifft, dann liegst du auf dem Arsch. Wo ich eigentlich gedacht hätte, dass er gewinnt, war gegen Curtis Blaydes.
Ja, das Problem ist halt, Blaydes, der wirft dich durch den Oktagon. Ne? Der hat ein sehr starkes Grappling.
Aber Overeem ist auch früher immer brutal stark. In der Pride-Zeit war der schon super stark am Boden. Ich wusste das damals gar nicht. Ich habe ihn erst so richtig wahrgenommen beim K1. Und dann habe ich erst die Veranstaltung auf DVD geguckt bei der Pride und dachte mir, ey, wow, der hat ja bei der Pride auch schon gekämpft. Der war ja eigentlich ein MMA-Fighter und ist dann zum K1 und hat da die Titel geholt. Ich habe ihn damals erst beim K1 kennengelernt. Das war so, ja, was weiß ich, 2008, 2009 rum oder so. Vor 10 Jahren ungefähr. Und er war da schon längst in der MMA-Szene bekannt und ich hatte ihn gar nicht so richtig auf dem Schirm, ehrlich gesagt.
Ja, sein Debüt hat er übrigens gegeben, da war ich 1 Jahr alt. 99 hat er sein Debüt gegeben. Das muss ich mir vorstellen. Und er kämpft halt immer noch. Das ist ja das.
Wahnsinn.
Also sein Profi-Debüt, nicht sein UFC-Debüt, logischerweise. Ja. Sein Profi-Debüt.
Und nur Top-Leute gekämpft. Also wirklich das Who is Who. Also der hat ja selbst schon mit haltet euch fest, mit Chuck Liddell und Mauricio Rua und Vitor Belfort und Nogueira, der hat ja alle gekämpft. Also Verdum, also ich weiß gar nicht, jeden Namen, der hier aufzählt, hat er irgendwie schon gekämpft. Also
auch im Kickboxen. Gokop,
Mark Hunt, wie sie alle heißen. Also
Badr Hari.
Genau, oh. Wahnsinn. Also unglaublich. Brock Lesnar.
Ja, Brock Lesnar.
Also gigantisch, ey. Und das ist. Also man muss den Typ einfach lieben und egal, ob er gewinnt oder verliert, man kann ihm nicht böse sein. Und Respekt davor, dass er jetzt mit 40 Jahren immer noch mal versucht, an die Spitze zu kommen. Er hat auch noch eine ganz kleine Chance, an die Spitze zu kommen. Wobei der Fight gegen Volkov kein einfacher wird. Auch ein sehr erfahrener, sehr guter Striker, der auch einen starken Kampfrekord hat. Ich meine, im Schwergewicht muss man halt erstmal so einen Kampfrekord aufstellen. Und der in der Vergangenheit eigentlich auch nur abgeliefert hat.
Ja, das Problem ist, bei Volkov, da gibt es diese hässliche Niederlage im Rekord gegen Derrick Lewis, diese unglückliche Niederlage.
Aber das war das gleiche Ding wie gegen Rosenstreich.
Ja, genau.
In der letzten Sekunde kriegt er den Hammer vom Derrick.
Ja, absolut, in einem Kampf, den er eigentlich gewonnen hat.
Ja.
Dann der Sieg gegen Greg Hardy, da war ich aber nicht ganz so begeistert.
Das war nicht seine beste Performance, Das stimmt. Das war eher ein fettes Lob an Greg Hardy, dass er als Newcomer gegen so einen Veteran relativ gut aussah, oder?
Genau. Dann hat er gegen Curtis Blaydes verloren, eine Decision, und gegen Walt Harris gewonnen. Gar nicht mal allzu lang her, das war bei Khabib gegen Gaethje, da hat er gegen Walt Harris gekämpft.
Mhm.
Ja, und jetzt eben gegen Overeem. Ein spannendes Kickboxer-Duell. Ich denke, Overeem macht das.
Wow. Ja, würde mich freuen, aber ich bin... Also wenn Overeem schlau ist, versucht er in Clinch zu gehen, versucht auf den Boden zu gehen. Ich glaube, im Stand würde er gegen Volkov den Kürzeren ziehen.
Dann sind wir mal gespannt.
Ich finde in letzter Zeit, dass so ein bisschen die Spritzigkeit, die Explosivität in seinen Schlägen so ein bisschen mir gefehlt hat. Ich fand ihn früher explosiver und schneller. Ich finde, da hat er ein bisschen nachgelassen. Und Volkov ist halt noch relativ jung. Ich finde, der ist ein bisschen schneller von den Schlägen her und da habe ich halt ein bisschen Angst, dass wenn es dann zum Schlagduell kommt, weil Overeem sein Kinn hat halt auch schon einiges durch. Ich weiß nicht, ob er noch die Nehmerqualitäten von früher hat. Vergessen wir nicht die ganzen Kickbox-Kämpfe, wo es richtig viel auf den Kopf gab. Und ich glaube, wir sind uns da einer Meinung über die Jahre, wenn ein Kämpfer viele Schläge an den Kopf bekommt, er geht dann irgendwann einfach schneller K.O. Man kann das nicht kontrollieren, man kann es nicht steuern, als wäre das so ein Sicherheitssystem im menschlichen Körper. Man hat es ja auch in der Vergangenheit bei vielen Kampfsportlern beobachtet. Chuck Liddell zum
Junior
Beispiel.
Junior dos Santos,
die früher Nehmerqualitäten hatten, da konntest du ja draufschlagen, da ist nichts passiert.
Ja.
Das macht mir ein bisschen Angst.
Anderson Silva.
Ja, genau. Dass, wenn es da zum Schlagabtausch kommt, dass er dann K.O. geht. Da habe ich halt Angst vor.
Schauen wir mal, ne? Also du tippst auf?
Volkov.
Ich tippe auf Overeem. Komedian, wenn es auch nicht übel. Frankie Edgar ist auch so eine alte Legende.
Super. Also Corey Sandhagen finde ich super.
Ja, oh ja.
Also der kann alles.
Der hat ja Malo Moraes so böse ausgenockt, letztens erst.
das nicht mit dem Fersendrehschlag?
Nee.
Mit so einem Fersendrehschlag kickt da, ne?
Ich glaube, das war ein ganz normaler.
Das doch, das, nee, das war gegen Moraes. Das war ja? Der letzte von ihm. Ja, ja. Wo ich total vom Hammer war, weil ich gar nicht wusste, dass der sowas drauf hat, der Sandhagen.
Ja.
Da hat er diesen Spinning Wheel Kick gemacht und trifft ihn da am Kopf und bums, lag er um.
Boah, ja, so gestriffen, aber er ging K.O., ne?
Ich dachte, der Sandhagen wäre eher so ein Bodentyp. Ja? Dann hat er aber am Boden mit Submission verloren gegen Aljamain Sterling und danach hat er ja gegen Moraes gekämpft und hat ihn mit so einem Fersendrehschlag K.O. gekickt. Also ich denke, das wird mit Frankie Edgar, also Frankie Edgar macht ja immer geile Fights, da ist ja immer Action. Also das ist ein super Co-Main-Event, finde ich. Echt stark.
Vermutlich auch, wenn Sandhagen gewinnt, wovon ich persönlich ausgehe, bekommt er auch als nächstes den Titelfight gegen den Sieger aus Sterling gegen Jan.
Vermute auch, dass der das Ding gewinnt. Gut. Aber wir haben insgesamt eine geile Card. Für mich als Fan wird dich wahrscheinlich jetzt nicht so begeistern, aber Clay Guida kämpft.
Ja, stimmt. Das habe ich auch gesehen.
Das ist halt auch ein Ding der Unmöglichkeit, oder? Also dieser Typ mit seinen über 50 Profikämpfen, der ist auch nicht tot zu kriegen, oder?
Ja, der...
Gefühlt denke ich ja immer, der wäre schon 70.
Ja, der hat so ein bisschen dieses BJ Penn-Feeling.
Der ist nicht tot zu kriegen, oder?
2006 hat er sein Debüt gegeben. Vor 15, also sein UFC-Debüt. Der ist seit 15 Jahren in der UFC.
Krasse Nummer, oder?
Das ist schon du musst dir mal vorstellen, seit 15 Jahren und hat in diesen 15 Jahren auch noch nie bei einer anderen Promotion gekämpft.
Krass.
Also der
gehört schon mit Tar.
Ja, der hat keinen Ausflug zu Strikeforce gemacht oder Bellator. Der ist seit 15 Jahren einfach mal in der UFC. Wahnsinn.
Ja, der kam damals von der Strikeforce und ist dann zur UFC. Und ich finde, der hat auch seit dem ersten Kampf bis zu seinem letzten Kampf, den ich gesehen habe, sich nicht ein Müh verändert. Der kämpft immer noch gleich, der macht die gleichen Bewegungen, den gleichen Haarschnitt, der ist auf der, oder der, so schön das ist, so schlimm ist es auf der anderen Seite, dass einer so lange schon kämpft und sich überhaupt nicht weiterentwickelt hat. Und deswegen hat er auch so oft verloren, weil der immer noch, ne, wie vor 15 Jahren kämpft.
Ja, entweder man geht mit der Zeit oder man entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit.
Aber ich bin Fan. Ich sehe den einfach gerne kämpfen. Und wenn ich weiß, dass er auf der Karte ist, dann gucke ich auch immer, dass ich seinen Kampf auf jeden Fall sehe. Weil ich finde ihn einfach unterhaltsam und man merkt einfach, mit welcher Inbrunst, mit welcher Liebe zum Sport er das Ganze macht. Also, ja, einfach ein cooler Typ. Macht einfach Spaß und ja. Liefert immer ab. Also seine Kämpfe sind nicht langweilig. Irgendwas passiert da immer. Wenn er wie so ein HB-Männchen da im Ring rumspringt. Und Manson war eine Zeit lang auch mal richtig gut.
Ja, definitiv. Michael Johnson hatte ja auch einen Khabib-Fight, hat abgeliefert, aber auch die wichtigsten Kämpfe dann wieder verloren.
Das war sein Problem. Er hat eigentlich hat er Potenzial gehabt. Er hat auch immer in vielen Kämpfen gut ausgesehen und dann doch verloren. Und immer dann, wie du schon sagst, wenn es halt gezählt hat gegen die Top-Leute, hat er leider immer im letzten Augenblick irgendwie verloren. Aber er ist eigentlich ein sehr, sehr guter Kämpfer. Er hat auch Dustin Poirier geschlagen, das mit K.O. Also der kann schon was, aber irgendwie, es gibt so Typen, es reicht dann einfach nicht, dieser letzte Schritt, um ganz nach vorne zu kommen. Und jetzt in der Vergangenheit hat er natürlich einfach zu viele Kämpfe verloren. Ich weiß manchmal nicht, woran das liegt. Man müsste sich vielleicht mal wirklich mit so jemandem unterhalten. Vielleicht weiß nur er selbst das, woher das dann kommt, dass man auf einmal dann ja so viele Kämpfe ineinander verliert und einfach nicht mal in die alte Form anknüpfen kann. Komisch.
1916 war es auch hart.
Ach ja, der hat dann einfach zu viel verloren. Hat viele Kämpfe knapp verloren. So richtige Schlachten, wo er kurz vorm Sieg war und bums hat sich doch einer eingefangen. Ist manchmal schwer zu erklären, aber egal. Ja, und dann auf der Karte haben wir auch noch Benil Dariush, den finde ich auch nicht schlecht.
Ja, gegen Diego Ferreira.
Auch ein geiler Fighter. Also das Ding finde ich auch richtig gut.
Vieira ist ein guter Fighter, ja. Den kann man sich auf jeden Fall reinziehen. Also ist eine gute Fightcard, muss ich sagen.
Ja, das macht Spaß, ja. Und für ein Samstagnacht-Event, für eine Fight Night.
Ja, ab 2 Uhr.
Kann man dann meckern.
Ja, und die Woche darauf gibt es dann Kamaru Usman.
Neuer Champion, super. Ja.
Gegen Gilbert Burns. Das ja. Sehen wir dann. Gut, Matthias.
Ein Mega-Event.
Dann würde ich sagen, sind die Leute versorgt? Bis nächste Woche. Und das Schlusswort gehört natürlich, wie immer, dir.
Ja, du, heute fällt mir eigentlich gar nicht so viel ein, was ich sagen könnte. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf nächste Woche.
Und bis schaltet auf seinem YouTube-Channel ein. Mighty Matze 2.0.
Ja, ja, da muss ich natürlich jetzt wieder für Abonnenten sorgen. Weil die sind halt alle weg. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Also, vielen Dank für euren Support und bis zur nächsten Woche.